Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Montag, 28. September, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Hamilton verliert nur, wenn Mercedes patzt. Wir ziehen wieder drei Erkenntnisse aus dem großen Preis von Russland.
Wagner raus, Bayern patzt, Hoffenheim ist Tabellenführer. Am zweiten Bundesligaspieltag war einiges los, da gucken wir drauf.
Ebenso auf Nachtarbeiter Alexander Zverev bei den French Open. Dazu haben wir noch eine europäische Golfsternstunde im Ryder Cup zu bieten und ein Geburtstagskind mit Stern auf der Motorhaube.
Aber vor alledem beziehen wir wieder Stellung zur Frage des Tages. Zwei Stühle, zwei Meinungen, je 40 Sekunden Zeit.
Lewis Hamilton hat es zwar dank eines Fehlers seines Teams nicht geschafft, mit Michael Schumacher nach Grand Prix-Siegen gleichzuziehen an diesem Wochenende. Der 91. Grand Prix-Sieg, der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Aber er wird Schumi Stand jetzt wohl noch in dieser Saison hinter sich lassen. Wer von beiden ist der GOAT, the greatest of all times?
Ganz subjektiv würde ich sagen, Schumi. Seine Rennen früher, die haben mich wirklich begeistert. Ich bin auch nachts vor den Fernseher gezogen mit meinem Bett, um mir das anzugucken. Und bei Hamilton, da reicht mir mittlerweile eine Zusammenfassung. Das ist jetzt sicherlich auch irgendwo eine Sichtweise des Alters, so auch nach dem Motto, früher war eh alles besser. Aber gucken wir mal auf die nackten Zahlen. Siege beide, also quasi gleich. Mehr Poles hat Hamilton, mehr Podestplätze auch Hamilton, WM-Punkte. Da hat Hamilton sogar doppelt so viele wie Schumi, aber da sind wir auch schon beim Problem. Die Punktesysteme, die haben sich im Laufe der Zeit ja verändert, das Regelwerk auch. Es gibt viel mehr Rennen als zu Schumis Hochzeit. Man kann Fahrer verschiedener Epochen einfach nicht seriös vergleichen. Vor allem vergisst man dann, wenn man nur die beiden vergleicht, Fangio und Senna. Wo wäre Senna statistisch, wenn er nicht in Imola gestorben wäre?
Ja, also du meinst, das ist wie bei Pelé, Maradona oder Messi, das ist nicht vergleichbar, oder Ali, Tyson oder die Klitschkos im Boxen für Schumi spricht. Er hatte im Benetton nicht so ein dominantes Fahrzeug bei der WM. 94, 95 waren die Williams eigentlich viel stärker und die Ferrari mussten mit Schumacher mühsam sich zum Sieg entwickeln. Hamilton hat sich dagegen erst im McLaren, dann im Mercedes quasi immer in gemachte Nester gesetzt, hatte dafür teamintern höhere Konkurrenz, wie Schumi das hatte. Und macht es ihn aber wirklich zum greatest of all times. Unfassbar guter Fahrer, würdiger Champion, aber die großen Kämpfe und diese großen Siege auf der Straße, die lassen doch auf sich warten. Zum größten seiner Epoche würde ich ihn auch küren. Hamilton ist der größte seiner Zeit, aber ich würde salomonisch ein Urteil fällen und würde sagen, alles zu seiner Zeit. Für mich ist es immer noch Schumi.
Und was sagt ihr zu Hause? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an. Folgende Nummer 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht immer mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen. Dann können wir die Nachrichten nachher besser zuordnen. Und jetzt starten wir in die aktuelle Berichterstattung zur Formel 1. Kevin Scheuren meldet sich gleich mit den drei Erkenntnissen aus Sochi.
Stand jetzt. Aktuell.
Die Formel 1 fuhr am Wochenende in Sochi. Valtteri Bottas gewinnt vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und unser Formel 1-Experte Kevin Scheuren, der zieht jetzt wieder drei Erkenntnisse aus diesem Rennen, aus diesem Rennwochenende in Russland. Kevin, wie fällt denn dein Fazit aus zu diesem großen Preis von Russland?
Der große Preis von Russland wird sicherlich nicht in die Geschichte als eines der aufregendsten Rennen der Formel 1 eingehen, Malte. Das ist ganz klar, aber das haben wir auch nicht erwartet wirklich, denn diese Strecke, so viel gibt sie nicht her. Drei Erkenntnisse habe ich aber natürlich trotzdem für dich. Die erste Erkenntnis ist, Lewis Hamilton ist scheinbar nur zu schlagen, wenn das Team Fehler macht. Ähnlich wie bereits vor einigen Wochen in Monza. Jetzt erneut etwas, was er für das Team ausbaden musste, denn man hat ihm vor dem Rennen falsche Positionen für den Teststart zugeteilt und dementsprechend hat er 2 5-Sekunden-Strafen bekommen, die er in einem Boxenstopp abhandeln konnte. Das hat dann, und das ist die zweite Erkenntnis, dazu geführt, dass Valtteri Bottas wohl nur gewinnen kann, wenn Lewis Hamilton Fehler macht oder das Team für Lewis Hamilton Fehler macht. Schwierig. Also es sind zwei Erkenntnisse in einem vielleicht, zwei parallele, separate. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Jedenfalls ist das Mercedes-Team natürlich trotzdem als Sieger von der Strecke gegangen mit Valtteri Bottas. Ob das jetzt natürlich dazu führt, dass es einen spannenden WM-Kampf geben wird, weiß ich nicht. Das wird man dann in 2 Wochen am Nürburgring sehen, ob Valtteri Bottas das dann bestätigen kann. Aber 1-2 halten wir fest, Bottas kann gewinnen. Das ist schon mal gut. Es ist seine Strecke in Sochi. Und Hamilton kann verlieren. Und er ist dann doch noch als Dritter ins Ziel gekommen. Und ich glaube trotzdem, dass bei Mercedes noch viel zu analysieren ist und es da sicherlich noch das ein oder andere spannende Anekdötchen geben wird zu diesem großen Preis von Russland. Dann die dritte Erkenntnis ist, dass die Mittelfeldteams allesamt ein bisschen hinterhergefahren sind, bis auf einer, nämlich Sergio Perez im Racing Point, der ein sehr unspektakuläres Rennen gefahren ist, auf Platz 4 ins Ziel gekommen ist nach seiner Ausbotung und der Bekanntgabe, dass Sebastian Vettel nächstes Jahr bei Aston Martin seinen Platz übernimmt, war das ein tolles Zeichen, was mich sehr gefreut hat für ihn. Es hat alles funktioniert, was funktionieren musste. Sein Teamkollege Lance Stroll hat sich selber aus dem Rennen buxiert. Und ich glaube, da kann man bei Racing Point und bei Sergio Perez natürlich sehr zufrieden sein. Und da ich gerade eine Erkenntnis verbunden habe, nehme ich jetzt noch eine weitere hinzu. Carlos Sainz gewinnt die goldene Ananas des großen Preises von Russland, unseren goldenen Palatschinken, wie wir ihn bei uns bei Starting Grid nennen, für seine Aktion nach dem Start aus dieser Notausgangsgeschichte mit Vollspeed in die Wand zu fahren. Das muss man auch erstmal schaffen. Und dann macht es dann doch ein bisschen mehr Sinn, dass er nächstes Jahr bei Ferrari fährt. In diesem Sinne, wir hören uns im Laufe der Woche bei Starting Grid mit weiteren Analysen und Meinungen zum großen Preis von Russland. Und damit zurück zu dir, zu Stand jetzt.
Stand jetzt, aktuell.
Und wie immer montags blicken wir auf das Fußballwochenende zurück und sprechen über das, was vom Spieltag übrig blieb.
Und zwar kurz und auf den Punkt gebracht, mit welcher Schlagzeile würdest du den zweiten Spieltag überschreiben?
Na, meine wäre so Rotz und Wagner, Hertha am Stock, müde Bayern, BVB Schock. Und deine?
In guter Tradition der Region Schalke unterirdisch. Bye, bye, bye. Was war das denn im Kraichgau, FC Bayern? Willkommen in der Puppenkiste. Die Augsburger machen Dortmund zu Marionetten.
Ja, guck mal, da haben wir die ganzen Themen des Wochenendes ja schon mal alle erwähnt. Welches war aus diesem Strauß an bunten Themen die interessanteste, die mit dem meisten Nachhall?
Also würde ich jetzt, sagen wir mal, schon sagen, die Bayern, die natürlich schon, ne? So dominiert haben, dass die ganze Zeit, also ich meine, seit wie vielen Wochen ohne Niederlage etc., die dritte Niederlage jetzt von Flick oder was und dann gleich eine 4-1-Klatsche, aber die ist auch nachvollziehbar.
Die erste 2020, 32 ungeschlagene Spiele, muss man sich mal reinziehen. Das ist also wirklich schon wettbewerbsübergreifend natürlich schon echt eine Hausmarke. Du hast gesagt, ist nachvollziehbar. Ja. Es waren sehr viele unnötige Fehler diesmal da, Schwächen in der Rückwärtsbewegung. Und das hat sich natürlich gerecht gegen so einen Gegner wie Hoffenheim, die auch gut eingestellt waren, muss man auch sagen, haben sich nicht versteckt. Bayern immer wieder zugesetzt und dann auch effektiv zugeschlagen. 4-1 gewonnen, sehr hoch, sehr stark von Hoffenheim und auch von Sebastian Hoeneß. Der kennt die Bayern natürlich auch.
Die Bayern waren, auch wenn sie selbst sagen, das darf als Entschuldigung nicht zählen, die waren stehend K.O. Die hatten 120 Minuten gegen einen FC Sevilla, der großartigen Fußball gespielt hat und noch andere Spiele, die sie gerade auch noch absolvieren mussten. Also da muss man sagen, das ist jetzt vielleicht in der Höhe nicht ganz so, wie soll ich sagen, also das ist schon ein bisschen überraschend, aber dass sie verloren haben, wundert mich ehrlich gestanden jetzt nicht.
Ist vielleicht auch ein kleines gutes Warnsignal an die Bayern-Führung, an Salihamidzic, dass man eben doch ein paar Spieler noch braucht, ein paar Neuzugänge. Tanz auf drei Hochzeiten mit dem Kader könnte dünn werden, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Gerade jetzt, wo auch Rechtsverteidiger Dest wohl nicht kommen wird, der wird ja wohl nach Barcelona gehen, Stand jetzt. Und im zentralen Mittelfeld und auf den offensiven Außenbahnen, da täten natürlich auch so ein paar Backups, Alternativen gar nicht so schlecht, ne?
Man hört eigentlich nicht so richtig viel und man denkt, Leute, jetzt beeilt euch mal ein bisschen. Ihr müsst jetzt noch was machen. Ich bin gespannt, wann sie jetzt und wen sie jetzt noch aus dem Hut zaubern, denn irgendwer kommt ja nie zu den Bayern, sondern da passiert ja immer irgendetwas Großes. Ich würde mir ja fast wünschen, dass Martinez bei den Bayern bleibt, aber ich glaube, das mit Bilbao ist in Sack und Tüten, oder?
Stand jetzt ist er ja noch da, aber wir werden es mal abwarten. Bis zum 5. Oktober ist ja noch eine ganze Menge möglich. Da kann noch ein bisschen was passieren. Und Hansi Flick, der nächste Supercup, der war vielleicht auch schon im Blick, denn Lewandowski hat er ja erstmal geschont. Also von daher gegen Dortmund, da möchte man es ja auch nicht unbedingt verlieren. Und die Dortmunder haben sich ja gegen Augsburg auch nicht mit so viel Ruhm bekleckert. Also die Bayern verlieren erstmals in dieser Saison und das schon an Spieltag 2. Ansonsten gab es Trainerfragen in Mainz und Schalke. In Mainz, da wird sich das mit Bayer Lorzer und dem Streit mit der Mannschaft und der Entscheidungsfindung dazu, ob er bleiben darf oder nicht, wohl noch ein bisschen hinziehen. Gab es eine Krisensitzung gestern. David Wagner dagegen bei Schalke ist Geschichte, ist weg. Wird jetzt alles gut?
Der war jetzt natürlich nicht mehr haltbar. Was soll man denn dann auch machen? Also an der Veltins Arena, da brennt der Baum, wenn man das so sagen kann. Und wird jetzt alles gut? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe fast das Gefühl, dass Schalke 04 aktuell auch untrainierbar ist. Und die werden weiter von Anfang an da unten drin hängen und das ist jetzt für die Moral auch irgendwie ganz schwer. Was sollen sie machen? Ja, das ist dazu sind auch zu wenig Führungsspieler mit dabei, die da den Karren aus dem Dreck, das heißt die Stimmung hochhalten können und damit den Karren aus dem Dreck ziehen.
Sind ja auch Spieler wieder zurückgekommen, die eigentlich schon verliehen waren, die eigentlich unter David Wagner gar keine Chance mehr gehabt hatten, mussten dann wieder zurückkommen, weil man sie auch nicht los wurde. Und groß neu kaufen konntest du auch nicht bei Schalke und kannst du jetzt natürlich auch nicht, weil die echt klamm sind und jetzt eine Abfindung oder zumindest das Gehalt von David Wagner weiterzahlen müssen, das schlägt da auch ordentlich rein. Der Verein ist ja eigentlich zumindest nicht sonderlich liquide, das muss man ja mal sagen. Viel, um jetzt die Mannschaft zu verstärken und auch viel Spielraum, um jetzt einen großen Namen als neuen Trainer zu verpflichten, der natürlich dann auch gleich die Hand aufhält, haben sie nicht.
Ja, und ich frage mich, wer will sich das antun? Das muss man auch ja noch. Auch sagen. Also
Ralf Rangnick vielleicht, der hat ja schon gesagt, wenn Schalke ruft, könnte ich vielleicht nicht Nein sagen.
Tatsächlich,
dann soll er das machen. Bei Sky hat er das gesagt, ja.
Also da soll man das machen, wenn der hat jetzt schon so viele Stimmen. Ich meine, er hat ja auch schon Italienisch gelernt. Also das vielleicht hilft es ihm dort. Vielleicht holt er noch irgendjemanden, der Italienisch kann. Nein, Spaß beiseite. Also wenn der Rangnick das wäre natürlich ein großer Name, das muss man sagen. Und seine Qualitäten sind unbenommen. Das hat er bei der TSG 1899 Hoffenheim immer schon gezeigt. Und als er eben dort war und auch bei Leipzig, die Kompetenzen hat er natürlich sehr gut eingebracht. Und da müssten beide zuschlagen. Aber du gehst ein furchtbares Risiko ein. Das ist, du kannst ja da im Moment, eigentlich müsste man sagen, man kann nur gewinnen, aber im Grunde kannst du nur verlieren. Du kannst da im Moment nur scheitern, so wie das aussieht. Das ist wirklich.
Du musst als Trainer ja auch eine ganze Menge mitbringen, um das da auch wieder in die richtige Richtung zu ziehen. Du musst Talente entwickeln können, damit die Marktwerte gesteigert werden, damit Schalke auch was hat, um dann zu verkaufen, um Geld zu kommen. Und du musst die Fans versöhnen mit schönem Fußball und du musst vor allen Dingen erstmal diese Mannschaft wieder auf rechts drehen. Also das muss erstmal alles wieder ineinander greifen. Das ist schon eine ziemliche Herkulesaufgabe. Ob Rangnick sich das antut, ob Manuel Baum sich das antut, werden wir vielleicht dann heute im Laufe des Tages irgendwann erwarten. Da soll eine Aufsichtsratssitzung bei Schalke sein. Dann wissen wir vielleicht mehr und ihr hört es dann morgen bei uns bei Stand jetzt. Wer war denn für dich so die Persönlichkeit des Wochenendes?
Persönlichkeit des Wochenendes war Taro Endo zum Beispiel vom VfB Stuttgart, oder was meinst du?
Ja, guter junger Mann, der sich ordentlich eingefügt hat, zwei Bundesligaspiele erst bestritten hat und unheimlich zweikampfstark ist. Der hat 33 Zweikämpfe in zwei Bundesligaspielen bisher gewonnen. Das ist mehr als alle anderen Bundesligaspieler haben. Stand jetzt und gegen Mainz war er für Stuttgart auch wieder ein ganz wichtiger Mann. Stabilisator hinten und Antreiber nach vorne und ja auch im Spielaufbau. Nicht jetzt in direkter Vorbereitung bei den Toren dabei, aber zumindest eine der Ballberührungen vor dem Torschuss kam von ihm.
Ja, und wenn wir über die Persönlichkeiten des Wochenendes sprechen, finde ich, da nicht nur über den guten Endo sprechen, wo wirklich ein wirklich guter Mann ranreift, aber auch der Auftragskiller möchte ich ihn nennen, Füllkrug, meine Herren. Ne? Also der hat das Ganze ja im Alleingang quasi gelöst, aber da gab's im Vorfeld, weil ich sage Auftragskiller, da gab's tatsächlich sowas wie einen Auftrag, oder?
Ja, ein YouTuber, der hat ihn quasi zum Sturz des Schalker Trainers angeheuert, will ich mal sagen. Der hatte über Social Media eben verkündet, dass er selbst eine hohe Summe spenden würde, wenn Werder denn dafür sorgen würde, dass David Wagner entlassen wird. Und da hat Füllkrug dann mal im Scherz nachgefragt, ob er denn so einen Hass auf den Coach Wagner hätte, ob der Hass so groß sei. Und das wurde bejaht, weil der YouTuber eben meinte, ja, Angst davor, dass der Verein eben in die Binsen geht jetzt mit Wagner und da hat Füllkrug gesagt, ja gut, dann helfe ich mal mit. Er wollte seinen Teil dazu beitragen, hat dann dreimal getroffen, also
naja,
auf Klasse, da trifft es eigentlich ganz gut.
Muss man schon sagen, ne? Aber ich meine, ein Dreierpack gegen Schalke, wenn man böse wäre, würde man sagen, kannst du auch, oder?
Ja. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn du ein gewisses sportliches, fußballerisches Niveau hast, ist es aktuell nicht so schwer, wie es vielleicht zu anderen Zeiten schon war.
Ja, bleiben wir doch mal im Pott, oder? Da gibt's ja noch andere Namen, die wir besprechen können.
Ja, den Dortmunder Renier zum Beispiel.
Ja, also wurde eingewechselt, riss aber genau wie der ganze BVG. Habe ich gerade gesagt, die BVG, die sind auch gelb.
Ähnlich.
Die in Berlin, ja. Also nein, also wie der BVB.
Sind auch manchmal unpünktlich, genau wie die Dortmunder gegen Augsburg.
Allerdings, ja, das Stärkste an denen ist die Werbekampagne. Also der BVB gegen Augsburg, also der riss auch noch nicht unbedingt Bäume aus. Nee. Aber was gibt's zu dem sonst noch so zu sagen, also außer, dass er sein Debüt gegeben hat?
Er ist erst der 13. Spieler der Bundesliga-Geschichte mit einem Palindrom.
Ja, dann gute Besserung. Ist das anstrengend?
Habe ich als Hypochonder auch erstmal gegoogelt, als ich das Wort gehört habe. Nee, ist weder ansteckend, aber auch nicht heilbar. Es besteht aber trotzdem kein Grund zur Sorge. Ein Palindrom ist nämlich ein Wort, das man vorwärts und rückwärts lesen kann und trotzdem das gleiche Wort rauskommt. Und Renier kann man vorwärts und rückwärts gleich lesen.
Ja, also herzlichen Glückwunsch, dass er sowas hat. Also wie zum Beispiel Anna oder Otto. Genau. Und von Gehen gab es ja auch von René 12 andere in der Bundesliga. Ja. Hast du da alle parat, sag mal?
Ja, pass mal auf, ich zähl mal auf. Sasa Ćirić, Şenidu Ede, Ozan Kabak, das ist der mit dem Lama-Anfall am Wochenende, Werner Kick, schöner Name für einen Fußballer, Radoslav Latal, Massimo Otto, Shinji Ono, David Otto, Norbert Otto, Oliver Otto, Peter Redder und Theo Redder. Aber Renier ist trotz dieser 12 anderen was Besonderes. Er hat von allen nämlich den längsten.
Die bedeutungsvolle Christian Lindner Gedächtnispause machst du jetzt absichtlich, oder?
Hey, hast mich durchschaut, ja, absolut. Er hat den längsten Namen von allen Palindromen, nicht was ihr jetzt natürlich dachtet, bestimmt. Zwinker, zwinker. 7 Buchstaben.
Ach, willkommen beim Altherrenwitz. Aber schön, also solange das nicht ansteckend ist, ist alles in Ordnung.
Der Altherrenwitz oder das Palindrom?
Nehmen wir das Palindrom. Sonst verfranzen wir uns wieder.
Kurze Pause und dann gibt's die Dreierkette bei uns. Gibt's einen flotten Dreier? Nein, okay, lassen wir's.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Bei der Tour de France wurde er noch wegen einer Verpflegungsaufnahme zur falschen Zeit zum Flop, verlor ja das gelbe Trikot, aber heute ist Julian Alaphilippe unser Top des Tages, denn er krönte sich in Imola gestern im Straßenrennen der Radsportler zum Weltmeister, dank einer überfallartigen Attacke, die er am Ende dann auch ins Ziel brachte. Und nun ist er der erste französische Weltmeister seit Laurent Brochard 1997.
Unser Flop des Tages ist das internationale Gewichtheben, denn der Weltverband soll unter Führung von Ex-Präsident Tamás Ajan im großen Stil Dopingproben unterschlagen und vor der WADA versteckt haben. Unter anderem genau in der Zeit 2019, als ein Olympia-Ausschluss des Gewichthebens wegen der vielen Dopingverstöße diskutiert worden war. Das berichtet Inside the Games. Sonderermittler Richard McLaren schreibt in seinem Bericht zudem von zahlreichen positiven Dopingfällen, darunter auch einige Weltmeister, die der Weltverband aber nie sanktionierte. Ein Skandal, wenn das alles stimmt.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gratulieren heute einem zweifachen Formel-1-Weltmeister zum Geburtstag, der sich Ende der 90er hierzulande gleich doppelten Namen gemacht hat. Zum einen als Top-Pilot im Mercedes-Silberpfeil, zum anderen als sportlich härtester Konkurrent von unserem Michael Schumacher.
Oh, du hast aber noch einen vergessen. Er hat sich dreifach einen Namen gemacht, nämlich noch mit solchen Werbespots für Mercedes.
Ist ein Diesel?
Ja, sicher. Und Sie sind Formel-1-Rennfahrer?
Ja, klar.
Ja, ein Schauspieler war er nicht, aber er hat für eine der Werbesternstunden der 90er Jahre gesorgt. Und jetzt wissen sicher die Älteren unter unseren Hörern, um welches Geburtstagskind es heute geht. Natürlich Happy Birthday, Mika Häkkinen.
Oh ja, gucken wir mal auf genau diesen The Flying Finn. Das war damals in der, wir haben ja eben auch schon im Podcast den Michael Schumacher gehabt. Ich war Ferrari- und Michael Schumacher-Fan und meine Schwester Sabine, die liebte Mika Häkkinen, weil er eben so eine, ich finde fast ein bisschen eine niedliche Figur war. 52 Jahre wird er alt, The Flying Finn, wie er damals genannt wurde. Häkkinen galt als Naturtalent beim Rennfahren. Trotzdem fuhr er seinen ersten Grand Prix-Siegen lange hinterher, weil er einfach kein siegfähiges Auto unter dem Hintern hatte und oftmals in aussichtsreicher Position dann von einem Defekt gestoppt wurde.
Das war manchmal schon etwas tragisch, aber das änderte sich, als er nach einer längeren Pause aufgrund eines schweren Unfalls in den McLaren Mercedes zurückkehrte und endlich alles zu passen schien. Die Saison 1997 wurde zu seiner Durchbruchssaison, in der er im letzten Rennen endlich auch den ersehnten Sieg feiern konnte.
McLaren profitierte in der Saison 1998 von zahlreichen Regeländerungen. Häkkinen nutzte diesen Vorteil und wurde Weltmeister. Diesen Erfolg wiederholte er im Jahr darauf, dann nochmal. Im Jahr 2000 lieferte er sich einen heißen Schlagabtausch mit Michael Schumacher, den der letztlich dann aber für sich entschieden hat. Häkkinen wurde Vize-Weltmeister, kämpfte dann aber mit Motivationsproblemen und beendete am Ende des Jahres 2001 seine Karriere nach 161 Rennen und 20 Siegen.
Häkkinen fuhr später noch 3 Jahre in der DTM, ehe er dann seine Karriere endgültig beendete. Heute lebt er mit seiner zweiten Frau und den Kindern in der Schweiz, ist für Mercedes noch als Repräsentant tätig und wird sicher heute gebührend diesen 52. Geburtstag feiern. Happy Birthday, Mika Häkkinen.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 28. September ist ein ganz besonderer und vor allem sehr erfolgreicher Tag in der europäischen Ryder Cup Geschichte.
Ja, 2 europäische Siege gab es an diesem Tag. Einen ziemlich deutlich 2014 im schottischen Glen Eagles. Da siegte Europa mit 16,5 zu 11,5 und holte sich zum 3. Mal in Folge den Cup.
Und setzte eine Heimsiegeserie fort, die bei einem deutlich dramatischeren Ryder Cup am 28. September 1997 begonnen hatte. Zum ersten Mal wurde damals nämlich der Ryder Cup auf dem europäischen Festland ausgetragen. In Spanien war das.
Der legendäre Severiano Ballesteros war bei seinem Heimspiel Team Europe Kapitän. Tiger Woods feierte sein Debüt für die Vereinigten Staaten und das Duell wurde am Schlusstag zu einem echten Thriller.
Ein Drama in Valderrama und damit hatte eigentlich kaum jemand gerechnet, denn nach den 4 Sessions am Freitag und Samstag, nach den jeweils 4 Sessions am Freitag und Samstag, war Europa unter anderem mit Bernhard Langer natürlich im Team mit einem 5-Punkte-Vorsprung in den Schlusstag gegangen. Eigentlich komfortabel.
Ja, doch die Einzel sollten das Geschehen noch einmal ordentlich durcheinander wirbeln, viel mehr als es die heftigen Stürme getan haben, die am Tag 1 für erhebliche Spielverzögerungen gesorgt haben.
Ja, wie so oft im Ryder Cup startete die Mannschaft, die eigentlich auf verlorenem Posten schien, dann tatsächlich ein Comeback. Fred Couples, der vernichtete Ian Woosnam mit 8-7 und läutete eine richtig bemerkenswerte Aufholjagd ein.
Die USA gewannen die Einzel mit 8-4 und lagen dann aber in der Endabrechnung den Europäern doch knapp 14,5 zu 13,5, behielten sie dann die Oberhand. Bernhard Langer, Konstantino Rocca gegen Tiger Woods übrigens und Ulrik Johansson hatten jeweils Siege für Europa dann geholt.
Thomas Björn und Colin Montgomery, die holten unentschieden und das reichte dann. Damit hatte sich Europa dann doch noch den Titel gesichert. Ein Titel, den die Europäer auf heimischem Boden seitdem übrigens nicht mehr verloren haben.
Stand jetzt aktuell.
Andrei Rublev heißt der frisch gebackene Sieger des Tennisturniers von Hamburg. Der setzte sich in 3 Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas durch. Viel Zeit, um in Hamburg diesen Erfolg auch zu feiern, blieb ihm nicht. Der Russe, der reiste gleich weiter nach Paris zu den French Open, die ja auch bereits gestern losgegangen sind. Und über den ersten Tag und vor allem das, was Sascha Zverev dort widerfahren ist, berichtet euch mein Kollege Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wo ihr übrigens täglich ausführlich die French Open verfolgen könnt.
Die French Open sind gestartet. Mit Regen, Wind, kühlen Temperaturen. Aber sie sind gestartet. Auch für Alexander Zverev ist das Turnier gestartet. Wenn man vom Fahrrad fällt, soll man ja sofort wieder aufsteigen. Wenn man es aufs Tennis und auf Alexander Zverev bezieht, könnte man meinen, wenn man gegen einen österreichischen Tennisspieler verloren hat, sollte man möglichst bald wieder gegen einen Österreicher spielen. In der ersten Runde in Roland Garros traf Zverev auf Denis Novak. Das letzte Match hatte er gegen Dominic Thiem beim Finale der US Open bestritten. Das Match war eigentlich auf dem Court Suzanne Lenglen angesetzt, wurde ihm im Laufe des Abends noch auf den Court Philippe Chatrier verlegt, also auf den Center Court. Zverev brauchte etwas, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Seit dem verlorenen Finale gegen Thiem in New York hatte er kein Match mehr bestritten. Schnell lag er dann auch mit 3-5 zurück, doch von dem Moment an hatte er sein Spiel gefunden. Aufgebaut auf einem guten ersten Aufschlag, über 70% teilweise, trieb er Novak immer wieder vor sich her und gewann auch den ersten Satz mit 7-5. Die Sätze 2 und 3 waren dann mehr als solide vom Hamburger, der am Ende in 3 Sätzen gewann und zufrieden auf diesen ersten Auftritt zurückblicken kann. In der zweiten Runde trifft Zverev jetzt auf Michael Moe oder Pierre-Hugues Herbert. Damit kommen wir zum Programm von heute. Heute wird der Court Philippe Chatrier wieder das Zentrum des Geschehens sein und es sind ganz, ganz tolle Matches, die wir dort sehen werden. Wir haben ab 11 Uhr erst Petra Kvitova, die gegen Océane Dodin spielen wird. Danach werden wir den ersten Auftritt des frisch gebackenen US Open-Siegers Dominic Thiem erleben. Wie Zverev verzichtete Thiem auf das Vorbereitungsturnier auf die French Open, doch die Bedingungen mit einem langsamen Platz, mit neuen, schwereren Bällen dürften Thiem liegen. Marin Cilic ist zwar auf dem Papier ein schweres Los, doch auch bei den US Open spielten beide gegeneinander und dort gewann Thiem klar. Auch Serena Williams hat gegen ihre Erstrundengegnerin bei den US Open schon gespielt. Christy Ahn dürfte im Normalfall für Serena auf Sand eigentlich kein großes Problem darstellen. Am Ende des Tages wird Rafael Nadal seine Titelverteidigung gegen Igor Gerasimov angehen. Es sind komplett andere Bedingungen für Nadal als bei seinen 12 Titeln. Er hatte in Rom überraschend früh gegen Diego Schwartzmann verloren. Hier ist es jetzt kalt, hier springt der Ball nicht so hoch ab. Es sind neue Bälle, ich habe es gerade eben gesagt. Also es ist sehr, sehr viel neu für ihn. Es ist ein Turnier der Unsicherheit für den Spanier, den man trotzdem immer noch als großen Favoriten hier handeln muss. Geht gar nicht anders. Aus deutscher Sicht treten Angelique Kerber gegen Kaya Juvan und Jan-Lennard Struff gegen Francis Tiafoe an. Daniel Altmaier trifft auf Feliciano Lopez und Tamara Korpatsch trifft auf Amanda Anisimova. Zurück zu euch, Malte und Andreas.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Der schnelle Blick auf die Terminvorschau des SID, des Sportsinformationsdienstes, verrät uns, außer Tennis und Fußball ist heute nicht so viel los in der Sportwelt.
Der Sportclub Paderborn empfängt den Hamburger Sportverein am zweiten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. In England trifft Liverpool auf den FC Arsenal. Die Premier League spielt schon den dritten Spieltag.
Und eventuell darf Thiago zum ersten Mal von Beginn an für Liverpool spielen. Das wäre die Belohnung für seinen 45-Minuten-Einstand gegen Chelsea, bei dem er ja gleich mal alle Passrekorde der Premier League pulverisierte, in seiner typischen Manier mit 75 erfolgreichen Pässen eine neue Bestmarke aufstellte für Spieler, die maximal eine Halbzeit auf dem Feld standen.
Ja, das ist schon ein sensationeller Spieler, das muss man sagen. Und das ohne großes Training, allerdings auch gegen nur 10 Mann. Aber ich glaube, da kann das ähnlich auch gegen 11 Mann als Gegner in Italien. Empfängt übrigens auch noch der FC Bologna in der Partie des zweiten Serie A-Spieltages Parma Calcio.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich, hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.